Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Hallo.
Hallo, guten Abend. Unser Triple heute heißt Psychopathen, Serienkiller, Formen der Verstörung. Brasilien ist das ganze Land der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Mit dem Favoriten für diese Woche begeben wir uns ganz tief in das Herz der Finsternis dieses Landes.
Ja, und dann beschäftigen wir uns mit einer Familie, zu der auch ein Dichter gehört, die in Frankreich Urlaub macht. Und alle haben sich schrecklich lieb, bis plötzlich die Versuchung in Person einer jungen, rotgelockten Frau auftaucht. Und dann haben sich plötzlich alle gar nicht mehr lieb. Dazu mehr auch in der kommenden Stunde.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Eine wahre und zugleich unglaubliche Geschichte. Ein Auftragskiller bringt im Laufe von Jahrzehnten 492 Menschen um. Eines Tages beginnt er, sein Leben einem Journalisten zu erzählen. Der Pistoliero heißt das Buch, das der brasilianische Journalist Lester Cavalcanti über den Mörder namens Julio Santana geschrieben hat. Die Literaturagenten sprachen mit dem Übersetzer und Brasilienkenner Michael Kegler über dieses außergewöhnliche Buch und darüber, warum Julio Santana selbst nach dessen Veröffentlichung noch auf freiem Fuß ist.
Thomas, ich bin glücklich. Sonst halte ich hier immer irgendwie die Krimi-Fahne hoch, wenn es dramatisch wird und ermittelt wird und so. Heute kommst du mit Auftragskillern und dann später noch, kann man jetzt nochmal Appetit machen mit Psychopathen, aber 492 Tote, also das ist ein bisschen mehr, als ich so aus meinen Krimis kenne, die ich so gerne lese. Es ist ein bisschen zu viel des Schlechten, oder?
Ja, ich konnte mir zuerst auch nicht vorstellen, dass es sich da um eine wahre Geschichte handelt, aber auf den ersten Seiten dieses Buches wird man schon eines Besseren belehrt. Es ist so, dass Lester Cavalcanti, der in Brasilien ein bekannter Reporter ist, um die Jahrtausendwende ein Buch schreiben wollte über Sklavenarbeit. Die gibt es nämlich zu allem Übel in Brasilien auch noch. Und dabei lernte er einen Polizisten kennen und der hat ihm von diesem Auftragskiller erzählt und ihm den Kontakt vermittelt und so begann dann eben die Geschichte. Und warum es überhaupt sowas in Brasilien gibt wie Auftragsmörder, das hat mir Michael Kegler, der zusammen mit Wanda Jakob das Buch übersetzt hat, so erklärt.
Zum einen ist Brasilien meiner Meinung nach ein gewalttätiges Land. Das hat 500 Jahre Kolonialgeschichte hinter sich und die Demokratie in Brasilien ist eine sehr, sehr junge Sache. Ja. Und der Großgrundbesitz zählt sehr viel, Geld zählt sehr viel, ein Menschenleben zählt in manchen Kontexten sehr, sehr wenig. Nun, da liegt es nahe, dass auch sowas entsteht, dass sich jemand, der die Möglichkeit sieht, missliebige Personen zu beseitigen mit Gewalt, sich dann auch einer Person bedient, die das macht.
Warum erzählt ein Auftragskiller überhaupt jemandem seine Geschichte? Also er müsste doch dafür sorgen, dass es niemand erfährt.
Ja, weil er womöglich nicht das hat, was wir ein schlechtes Gewissen nennen. Also um mal anzufangen, Julio Santana war 17 Jahre alt, als er seinen ersten Mord begangen hat. Er lebte damals in Nordbrasilien in den ärmlichsten Verhältnissen. Es gab einen Menschen, zu dem er aufgeblickt hat, das war sein Onkel Cicero, von dem übrigens alle dachten, er arbeite für die Polizei. Tatsächlich war dieser Onkel ein Auftragsmörder, ein Pistolero. Und eines Tages kam er zu Julio und seinen Eltern, weil er in dieser Gegend den Auftrag hatte, jemanden umzubringen. Und dummerweise wurde dieser Onkel krank, hatte das Geld für den Mord aber schon kassiert und hatte Angst, dass er jetzt seinerseits umgebracht würde, wenn er den Auftrag nicht ausführt. Und also hat er Julio überredet, den Mord zu begehen.
Oh,
und er hat ihm eingeredet, er müsse hinterher einfach 20 Vaterunser sprechen und 10 Ave Maria und dann würde Gott ihm vergeben.
Mhm.
Und das hat Julio dann auch gemacht. Das hat er sein ganzes Leben lang nach allen 492 Morden so gemacht. Und um sein Gewissen zu entlasten, konnte er sich zudem noch sagen, dass die Leute, die er umgebracht hat, sich ja wirklich was zu Schulden haben kommen lassen. Der erste Mann, den er da gekillt hat, hatte ein Mädchen vergewaltigt. Und er hat sich zudem noch eingeredet, dass nicht er die Menschen tötet, sondern die Waffe, die Pistole, mit der er schießt. Also es schnürt einem die Kehle zu, das alles zu lesen, wie banal das ist und wie zu allen Seiten hin quasi abgedichtet das Bild, das dieser Mörder von sich hat. Und dann kann man sowas natürlich auch erzählen.
Aber warum wurde er nach der Veröffentlichung denn nicht verhaftet?
Das habe ich Michael Kegler auch gefragt.
Das erklärt der Autor, der Reporter Lester Cavalcanti ja am Anfang des Buches. Er war selbst erstaunt, wie einfach es ist, über einen Polizisten an so einen Mörder heranzukommen. Das heißt, es gibt da eine Grauzone, eine Vermischung zwischen Gesetz und organisiertem oder auch weniger organisiertem Verbrechen. Das gibt es ja aus der Literatur auch bekannt in den großen Städten. Das gibt es eben auch auf dem Land. Dann ist Brasilien natürlich ein föderaler Staat, genau wie die Bundesrepublik. Wenn der aus einem Bundesland in den anderen zieht, dann ist er weg.
Okay, kommen wir mal zum Buch, also so zur Schreibe. Wie ist denn das Ganze literarisch gemacht?
Es ist eine Mischung. Zum einen ist es Reportage. Cléster Cavalcante legt sehr großen Wert darauf, zu zeigen, wie er das alles recherchiert hat, damit bloß nicht der Eindruck entsteht, das sei irgendwie erfunden. Er erzählt, wie er zum Beispiel Julio Santana dazu gebracht hat, sich fotografieren zu lassen, weil das ist natürlich wichtig zu zeigen, es gibt diesen Menschen wirklich. Alles, was er gemacht hat, hat er gegengecheckt. Das ist bestes journalistisches Handwerk, aber es ist auch literarisch sehr gut gemacht. Er malt das, was Cavalcante ihm, was Santana ihm erzählt hat, aus. Er reichert das an, um es für uns verständlicher, zugänglicher zu machen. Michael Kegler hat das so beschrieben.
Das, denke ich, macht auch die Qualität des Buches aus, dass er eben nicht die angenommen kargen Worte des Helden sich zu eigen macht, sondern dann ausschmückt, was ihm der Julio Santana erzählt hat. Die Gefühle und Gedanken sind ja da, auch wenn sie einer nicht ausdrücken kann. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Reporters, das dann in eine Form zu bringen, in der die Leser damit was anfangen können oder wo es die Leute eben packt.
Und das schafft das Buch aus. Es packt einen, es verbringt eine große Leistung. Wir sehen zum einen diesen Mörder, wir verstehen seine Motive, wir verstehen auch viel über dieses Land Brasilien. Wir empfinden sogar Mitleid für Julio Santana, für diesen schrecklichen Menschen, und das ist so die Gleichung dieses Buches. Ein schreckliches Mensch, ein gutes Buch, ergibt zusammen ein schrecklich gutes Buch.
Okay. Cléster Cavalcante schrieb Der Pistolero, die wahre Geschichte eines Auftragsmörders. Das Buch wurde übersetzt von Michael Kegler, eben gehört, und auch von Wanda Jakob, also im Team. Erschienen ist das Buch im Berliner Transit Verlag, 168 Seiten stark, kostet 19,90 Euro. Oder nicht, Sie können es gewinnen, rufen Sie einfach an, wir drücken die Daumen, 0331 70 99 111.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Die Kritik war begeistert, als im Frühjahr 2012 der Debütroman Katzenberge von Sabrina Janisch erschien, lobte das Buch für seinen melancholischen Zauber und als spannenden Generationsroman. Jetzt gibt es Katzenberge als Hörbuch.
In Katzenberge geht es um die junge Journalistin Nele Leibel. Sie ist Tochter einer Polin und Tochter eines Deutschen. Sie reist nach Polen, um der Beerdigung ihres geliebten Großvaters, den sie Giorgio nennt, beizuwohnen. Das komplette Dorf und auch die komplette Dorfbesetzung der umliegenden Dörfer ist auf den Beinen, um ihn zu begleiten auf seinem letzten Weg. Und als sie den Friedhof verlässt und dann zum Hof ihrer polnischen Familie läuft, auf der Landstraße entlang, wie immer, wenn sie dort zu Besuch ist, kommt sie an ein paar älteren Männern vorbei. Die unterhalten sich natürlich über den Großvater und sie erkennen auch die Enkelin.
Dianetschkuvna, murmelte einer mit herabhängendem Schnurrbart und eher zu sich selbst als zu mir. »Sie spricht Polnisch?« »Ja«, sagte ich und blieb stehen. »Tak, tak, tak.« Der Schnurrbart-Alte wiegte zustimmend seinen Kopf. »Stach«, sagte er, »Stanisław, dein Großvater, ist jetzt endlich nach Hause gegangen.« Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn für wirr halten sollte, und gab eher aus Höflichkeit zurück. »In den Himmel?« Die Alten fingen an zu kichern, und der, der mich angesprochen hatte, schnaubte ungeduldig. »In den Himmel? Er ist doch kein Vogel!« Einer der Alten richtete sich auf. »Am Tag vor seinem Tod habe ich noch Honig bei ihm gekauft. Weißt du, Kind, was er da gesagt hat?« Ich schüttelte den Kopf und sagte unhörbar, »Woher denn auch, Operlein, bin ich etwa Hellseherin?« »Dass, wenn sich Körper und Geist endlich trennen, sein Körper in Schlesien bleibt und sein Geist nach Galizien zurückkehrt. So, wie er es sich immer gewünscht hat. Zurückkehren und in den Blättern der Apfelbäume rascheln.« »Ja, und es nie getan hat«, fügte der Erste etwas schadenfroh hinzu. »Vielleicht gab es ja einen Grund, warum er sich nicht getraut hat. Wer weiß das schon?« »Er hatte einfach keine Zeit«, beeilte ich mich zu antworten. »Sie wissen, wie viel Land er zu bestellen hatte. Er hat niemals eine Reise gemacht. Er hat nicht einmal das Meer gesehen.« Ich hatte Mutters Vorschlag genauso abgetan, wie Großvater alle Reisen abgeschlagen hatte. »Keine Zeit. Galizien war gestern.« Als die Männer sahen, dass ich mich ärgerte, lächelten sie schief und scharrten mit den Füßen in den Kieselsteinen, auf der Suche nach etwas Freundlichem.
Die Hörprobe.
Ja, und während des Zweiten Weltkriegs, das zur Erklärung, wer das Buch nicht kennt, wurde der Großvater und viele andere Richtung Westen vertrieben aus Galizien. In Schlesien sind sie dann irgendwie hängen geblieben auf den Bauernhöfen, die die Deutschen wiederum verlassen mussten. Und Giorgios Enkelin beschließt, nachdem sie mit einigen Dorfbewohnern gesprochen hat und auch mit ihren Verwandten in Polen, für ihren Großvater zurückzukehren in die Ukraine nach Galizien. Vorgelesen wird diese emotionale Geschichte um Opa und Enkelin, Heimat und Heimweh, Krieg und Frieden, um Vergangenheit und Zukunft von der jungen Berliner Schauspielerin Nina Reitheimer, arbeitet am Gripstheater hier in Berlin. Und ich weiß sehr gut aus eigener Erfahrung, viele Menschen lassen sich gern durch eine ungewohnt junge Frauenstimme provozieren. Sie unterstellen Naivität, manchmal sogar Unvermögen, aber vergessen Sie das bitte. Nina Reitheimer ist die Stimme von Nele Leibel und somit auch die Stimme von Sabrina Janisch, die sehr jung ist, Mitte 20. Die darf nicht älter klingen. Und grundsätzliches Fazit ist, dieses Hörbuch ist gut.
Katzenberge von Sabrina Janisch, gelesen von Nina Reitheimer, ist erschienen in der Deutschen Grammophon. 4 CDs kosten 14,99 Euro.
Gerne. Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Ja, hier lief ja gerade noch Musik eben im Hintergrund. Verzeihung.
Sonntagabend, irgendwann zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, die Zeit verliert ihre Konturen. Draußen regnet's und unser nächstes Buch heißt Heimschwimmen.
guten Tag. Crystal Fighters, Champion Sound. Mensch, ein bisschen mehr Konzentration, Frau Herms. Wir haben ein Buch.
Und mit ein bisschen Konzentration könnten Sie drauf kommen, dass Heimschwimmen ein Familienroman ist, aus der Feder von Deborah Levy. Lydia Herms grinst von einem Ohr zum anderen. Das heißt zweierlei. Zum einen, ihr hat das Buch sehr gut gefallen. Zum zweiten, es geht etliches schief in diesem Familienroman.
Ja, woher weißt du? Wahrscheinlich, weil du mich gut kennst. Ja, Heimschwimmen ist kein heile Familienroman. Da ist einiges kaputt. Die Figuren in diesem schmalen Roman geben sich rege Mühe, sich selbst zu spielen und zufrieden darzustellen, sich glücklich darzustellen und einen auf entspannt zu tun. Das ist aber komplett glatt gelogen.
Schmale Romane führen oft in steile Abgründe. Lass uns in sie hineinblicken.
Also, da ist die Londoner Familie Jacobs, der Vater Joseph, ein Dichter mit osteuropäischen Wurzeln, die Mutter Isabel, eine abgebrühte Krisengebietskorrespondentin fürs Fernsehen und dann die Tochter Nina, eine genervte Pubertierende, sie ist 14 Jahre alt. Gemeinsam mit den Pseudo-Freunden Mitchell und Laura macht die Familie Urlaub an der Côte d'Azur in Frankreich in einem luxuriösen Anwesen mit Pool. Pseudo-Freunde sage ich deswegen, weil zwischen diesen Menschen eine Art Hass liegt. Liebe herrscht. Im Grunde gehen sie sich immer auf den Keks. Es ist furchtbar heiß in diesem Sommer. Alles dampft, alles klebt. Die Männer belegen sich, die Frauen ertragen sich, die Tochter schweigt. Was soll sie auch sonst tun zwischen vier Erwachsenen, die sich doof finden? Und die Nachbarin, eine alte Dame mit hässlichen Füßen, die sie mit Wonne anguckt und sich ganz doll freut, dass sie mit ihren hässlichen Füßen barfuß laufen kann und sich nackt schön findet, beobachtet das zähe Treiben der Briten von ihrem Balkon aus, missbilligend, aber sehr neugierig. Und der Hausmeister ist ein verkiffter Deutscher, den alle peinlich finden, weil er so unnormal sei. Und das ist das Stichwort für diesen Roman. Diese Menschen, diese Briten dort, die geben sich alle Mühe, als Familie schön normal zu sein. Normal verheiratet, normal berufstätig, normal befreundet, normal verreist. Insekten werden aus dem Pool gefischt, man grillt gemeinsam und man brät in der Sonne. Weitermachen.
Das klingt alles wunderbar appetitlich. Mach's bitte nicht so spannend. Gleich kippt der Grill um auf diese.
Naja, der Grill nicht, aber die Geschichte kippt natürlich. Es taucht eine junge Frau auf, sie heißt Caddy Finch. Das ist eine kleine Madonna mit roten Locken, weißer Sahnehaut, meergrauen Augen, grün lackierten Fingernägeln und Seidenkleidern, die ihm von der Schulter rutschen.
Du beschreibst dich gerade selbst hier.
Und sie hat 1000 Pflanzennamen im Kopf, denn sie behauptet, Botanikerin zu sein. Und die schwimmt eines Tages nackt im Pool. Sie wird herausgefischt, zur Rede gestellt und dann, ich will nicht zu viel verraten, bleibt sie für einen Tag. Warum genau? Das durchschaut keiner der Anwesenden und auch nicht der Leser gleich. Nur der Dichter Joseph, der ist angetan. Der verfällt dieser Jungfrau, obwohl er nicht will, denn sie ist ein ekelhafter Fan. Sie will eigentlich nur an seine Kunst als Dichter heran. Und Kitty Finch stört alle und sie irritiert auch alle Anwesenden. Niemand schickt sie weg. Das ist sehr interessant. Alle verlieren die Kontrolle über ihr schönes Familienschauspiel und die olle Nachbarin sitzt in ihrer Loge und schickt mit bösen Blicken Buhrufe auf diese Bühne. Und dann verschwindet die 14-jährige Tochter Nina. Auf ihrem Laken hinterlässt sie Blut. Die Familie muss nun funktionieren, so oder so, klappt nicht ganz.
Als ich neulich im Fernsehen rumgesäppt habe, so was ich mir dann normalerweise so angucke, sah ich den Film Swimmingpool. Und das scheint mir ziemliche Parallelen zu haben. Haus in Frankreich, junge Frau taucht auf, Dichter verfällt ihr, Familie bricht zusammen. Ist das das Buch zum Film?
Nee, das ist es nicht. Aber in der Tat, das ist eine Verbeugung, Levis, vor dieser Geschichte. Das ist offensichtlich. Sie hat den Film gesehen und sich auch inspirieren lassen. Der Gedankengang ist erlaubt. Allerdings ist der Charme des Eindringlings in diesem Fall ein anderer. Kitty Finch ist weniger eine Mischung aus Lolita und kühlen Mädchen, die alle vernascht und einen Mann nach dem anderen anschleppt. Sie ist mehr eine Ausbrecherin. Die denkt nur so weit über etwas nach, wie es ihr wichtig erscheint. Also die hat leicht autistische Züge, würde ich mal behaupten. Allerdings endet das Buch auch lebensgefährlich für jemanden.
Okay, wie erzählt man, wenn man sich vor einem Film verbeugen will?
Also, Devorah Levy erzählt betörend aufrichtig und sehr bilderreich, was auch zu einem Film passt. Und dieses Buch erzeugt Film im Kopf. Jedes schamhafte Rückenkrümmen, jedes alberne Handanfassen, jeder gereizte Blick aus den Augenwinkeln wird beschrieben. Und Levy lässt es nicht unbeschrieben. Und das ist ohne sich zu verheddern. Also es ist kein Potpourri an irgendwelchen Momenten. Das passt zusammen. Die Stimmung ist gedrückt, erstickt und zäh. Aber sie schreibt leicht, als sähe sie vor einem Ventilator oder so. Also es ist erfrischend, trotz der Hitze. Deborah Levy, das muss ich gestehen, wusste ich gar nicht. Die ist über 50 Jahre alt, erzählt aber wie ein barfüßiges Mädchen, das alles sieht, aber nicht alles versteht. Also auch sehr naiv. Das ist nicht tragisch. Also der Leser muss auch erst die Geschichte entdecken. Der versteht auch nicht gleich alles. Und wie können wir auch davon ausgehen, alles zu wissen und alles zu verstehen? Und dafür bin ich ihr sehr dankbar für etwas, was mich immer beschäftigt, auch also mit anderen Büchern, die ich lese. Meine Furcht vor dem Traum des Familienidylls, das wir uns ja alle irgendwie wünschen, weil es kostbar ist, weil es zerbrechlich ist, es soll alles irgendwie heile bleiben mit unserer Familie. Davor nimmt sie mir die Furcht, aber sie nimmt mir auch die Angst, mich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich gut. Also die Familie ist nicht das Beste, aber sie ist das Wichtigste.
Klingt nach einem guten Buch für den Urlaub, egal ob Sie am Pool sitzen oder rothaarig gelockt im Pool schwimmen. Heimschwimmen von Deborah Levy ist erschienen im Verlag Klaus Wagenbach. 168 Seiten kosten 17,90 Euro oder nichts. Wenn Sie jetzt anrufen unter 0331 70 99 111.
Die Psychopathen sind unter uns. Sie arbeiten als Anwälte, Banker, Ärzte. Glaubte man dem britischen Psychologen Kevin Dutton, dann verfügen sie über die gleichen Fähigkeiten wie Serienmörder. Woran man Psychopathen erkennt, wie man mit ihnen umgeht und wie viel Psychopathentum in jedem von uns steckt, darüber sprachen die Literaturagenten mit Kevin Dutton, der schon als Kind auf das Thema aufmerksam wurde, weil sein Vater ein Psychopath war.
Thomas, ein Buch von einem Psychiater, dessen Vater Psychopath war, klingt voll schräg.
Ja, das zum einen deshalb, weil wir immer, wenn wir Psychopath hören, gleich an Serienmörder denken. Kevin Dutton geht in seinem Buch so vor, dass er zunächst einmal erläutert, was Psychopathen kennzeichnet. Ihnen fehlt es an Empathie, also an Mitleid und Einfühlungsvermögen. Es fehlt ihnen an einem Gefühl sozialer Verantwortung. Sie haben kein Gewissen und ihnen sind die Folgen ihres Handelns egal. Und das hat Kevin Dutton bei seinem Vater beobachtet, der die wahnsinnigsten Sachen gemacht hat. Der hat zum Beispiel mal einen Kalender gehabt, das war ein Fehldruck, da waren nur 11 Monate drin. Und dann hat er sich auf den Markt gestellt, hat das verkauft und hat gesagt, das ist eine Sonderausgabe, ein einmaliger Kalender. Und die Leute haben ihm das aus der Hand gerissen. Also diese Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe, sind weit verbreitet. Jeder von uns hat die im Grunde genommen. Man muss bei Psychopathen eben nicht an diese extremen Beispiele denken, wie wir die aus Blockbusterfilmen wie Schweigender Lämmer kennen. Kevin Dutton benutzt das schöne Bild von einem Mischpult. Der Charakter eines jeden Menschen ist so ein Mischpult und dieses Mischpult ist bei jedem Menschen anders eingestellt. Jeder hat die erwähnten Charaktereigenschaften, aber bei dem einen sind sie mehr, bei dem anderen sind sie weniger ausgeprägt.
We're all on a spectrum and all of us have our place on that spectrum. The second conclusion that you can come to is that there is no one definitive correct setting at which those studio dials of personality traits can be set, but rather the correct, if you like, combination often depends on context.
Es gibt nämlich Kontexte, in denen die Gesellschaft sogar darauf angewiesen ist, dass es Menschen mit solchen Charaktereigenschaften gibt. Dutton nennt zum Beispiel Chirurgen. Wenn man als Chirurg eine zu große Empathie, zu großes Mitleid, zu großes Einfühlungsvermögen gegenüber dem Patienten empfindet, da kann man die nicht aufschneiden, da kann man die eben nicht gut operieren.
Hat Dutton eine Erklärung dafür, wo, ganz platt gefragt, die Psychopathen herkommen?
Ja, er hat eine sehr interessante sogar. Wahrscheinlich war es menschheitsgeschichtlich so, dass diese Eigenschaften, Furchtlosigkeit, Mangel an Einfühlungsvermögen, kein Respekt vor möglichen Folgen, irgendwann in der Menschheitsgeschichte wichtig gewesen sind. Das waren die Leute, die Tiere angegriffen haben, die andere Stämme angegriffen haben. Das war wichtig für das Überleben eines Stammes. Aber diese Menschen wurden immer dann zum Problem, wenn die Situation, in denen diese Eigenschaften gefragt waren, vorüber waren. Ja. Deshalb haben wir anderen, die eben nicht psychopathisch sind, ein Sensorium für die Psychopathen ausgebildet. Wir erkennen sofort, wenn wir es mit einem Psychopathen zu tun haben, uns stellen sich nämlich, wie Kevin Dutton so schön sagt, die Nackenhaare auf, aber damit ist es nicht getan, wie er so schön erläutert.
Whenever you meet these people, the very first thing that will probably grab you is the fact that they have no brake pedals on their personality. So whereas you or I, if we're faced with something that is slightly outside of our comfort zone, we might find reasons not to do it because we fear failure or we fear rejection. With these guys, it's literally, why not? Why not do it? And of course, that is very infectious. That's very invigorating. That's very charismatic. So we do get that kind of vibe from them.
Mhm. Das Buch hat einen spannenden Untertitel, wie ich finde. Der lautet, was man vom Psychopathen, Heiligen und Anwälten lernen kann. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein bewusst sehr tricky gewählter Titel. Er ist provokant. Im Englischen heißt er The Wisdom of the Psychopath. Was mir sehr gut an dem Buch gefallen ist, dass es erstmal zeigt, wie Psychologen arbeiten, wie sie forschen, indem sie zum Beispiel Tests machen. Kevin Dutton hat mir es so erzählt, wenn er mit Leuten spricht und ihnen sagt, wenn ich dich für eine Stunde lang in einen Psychopathen verwandeln würde, was würdest du dann tun? So, und dann gibt's immer zwei Gruppen von Antworten. Die einen sagen, sie würden sich an irgendjemanden, der ihnen im Leben was angetan hat, bitter rächen. Die anderen sagen, sie würden den Menschen, den sie ihr ganzes Leben lang im Stillen und Geheimen geliebt haben, endlich ihre Liebe gestehen. Der Trick bei dieser Frage liegt eben in der Frage selbst. Was würdest du machen, wenn du nicht irgendwelche Folgen fürchten möchtest? Okay. Und denn das ist genau das, was Psychopathen ausmacht. Sie fürchten die Folgen nicht. Und zwar nicht nur in einem abstrakten moralischen Sinne, sondern das lässt sich bei Gehirnscans nachweisen. Gewisse Gehirnaktivitäten finden in den Köpfen von Psychopathen einfach nicht statt. Nochmal, die Gesellschaft braucht solche Leute in bestimmten Positionen. Die Gesellschaft fördert sogar, dass gewisse Menschen in bestimmte Positionen kommen, die diese Charaktereigenschaften haben. Aber sie bereut es dann auch zutiefst. Das sind zum Beispiel, wenn Charaktere, die keine Verantwortungsgefühle haben, kein Verantwortungsbewusstsein, die keine Konsequenzen fürchten, wenn die plötzlich Vorstände von Banken werden. Wenn die dahin gewählt werden, weil von den Aktionären, die genau das wollen, ja, dass sie skrupellos möglichst viel Rendite machen, dann haben wir am Ende ein großes Problem.
Often you find this with psychopathic personality characteristics in general. When they're working, people are fine with it. When it all goes wrong, that's when people say, hey. So, you know, the line between a hero and a fool is a very thin one. And often it comes down on whether that strategy has worked or not. It's as simple as that.
Kevin Dutton über oder zu seinem Buch Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und Serienmördern lernen kann. Übersetzt wurde das Buch von Ursula Pesch, erschien bei DTV, dem Deutschen Taschenbuchverlag, hat 320 Seiten, kostet 14,90 €. Sehr spannend. Vielen Dank.
Radio 1. Die Literaturagenten.
mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Schönen guten Abend.
Die besten Geschichten entstehen um die Ecke und deswegen schalten wir gleich in die Waldbühne zum Neil Young-Konzert, um über den großen Gatsby zu sprechen.
Ja.
Die amerikanische Schriftstellerin Lydia Davis ist berühmt dafür, Geschichten zu schreiben, die kürzer sind als kurz. Manche sind nur ein, zwei Sätze lang und lassen so viel Platz für die Fantasie der Lesenden. Im Mai wurde Lydia Davis mit einem der wichtigsten internationalen Literaturpreise ausgezeichnet, dem Man Booker-Preis für ein literarisches Gesamtwerk. Die Schriftstellerin Julia Schoch und die Literaturagenten gratulieren.
Hallo Frau Schoch.
Hallo.
Hallo.
Lydia Davis hat in den USA prominente Leser unter den amerikanischen Autoren, wie zum Beispiel Jonathan Franzen oder Dave Eggers. Hierzulande gilt sie tatsächlich als Geheimtipp. Wie sind Sie denn auf Ihre Bücher gestoßen?
Also ich habe Lydia Davis schon vor ein paar Jahren kennengelernt, damals noch nicht übersetzt, sondern im Original in Amerika, und habe sie jetzt quasi wiederentdeckt, weil ich im Februar in einen Blizzard in Texas gekommen bin und da war die ganze Stadt lahmgelegt und alles hatte zu, Museen, die Lesung wurde auch gecancelt von mir, Kino war alles zu, bis auf eine kleine Mall mit einem Buchgeschäft, und dort habe ich nach langen Jahren wieder mal die gesammelten Erzählungen von Lydia Davis entdeckt und das habe ich mir gekauft. Und jetzt habe ich gesehen, sie ist auch übersetzt.
Großartig.
Beim Droschel Verlag, wir haben es gerade gehört, Lydia Davis Texte zeichnen sich durch Kürze aus. Was ist das für eine Kürze?
Es ist die Frage, also vorne auf dem Cover steht Erzählungen. Sind das Erzählungen? Die sind ja noch kürzer als Erzählungen. Sind es Essays? Ist es ein Gedankenbuch? Sind es Aphorismen? Das trifft es auch nicht ganz. Also man muss schon, die klassische Short Story ist es auch nicht. Man muss schon eine Weile irgendwie überlegen. Oder vielleicht ist es von allem etwas.
Anderer Beschreibungsversuch. Ja. Wenn wir von Kürze sprechen, sind das vielleicht Konzentrate von Geschichten, dass sie alles links und rechts weglässt, um sozusagen das Wichtigste aus einer Geschichte herauszuholen?
Ja, und dann guckt sie auch, wo sind eigentlich unsichtbare Dinge, die uns gar nicht mehr auffallen, weil sie vielleicht so eingeschliffen sind, bestimmte Gefühle und vor allen Dingen auch sprachliche Formen, und nimmt die eigentlich her und beschreibt eigentlich, indem sie diese Sätze nochmal auflöst und von allen Seiten ansieht, wie eingeschliffen auch unsere Wahrnehmungen sind.
Mhm. Nehmen wir doch mal beispielhaft eine Geschichte aus dem Band Formen der Verstörung. Wenn Sie eine aussuchen dürften, Frau Schoch, welche wäre das?
Also da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, sage ich jetzt mal, die heißt Fragen der Grammatik. Das ist ja ein denkbar roher, nüchterner Titel, also sehr rational. Und dann geht es aber eigentlich darum, wie denkt man darüber nach, wenn jemand stirbt, auch in welchen grammatikalischen Formen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt daraus gesucht, den würde ich mal lesen. Also es geht um den Vater der Erzählerin und da heißt es, er kommt in eine Büchse, nicht in einen Sarg. Und wenn er in dieser Büchse ist, sage ich dann, das in der Büchse, das ist mein Vater, oder das in der Büchse, das war mein Vater, oder sage ich dann, in dieser Büchse da, das war mein Vater? Ich werde immer noch von meinem Vater sprechen, aber vielleicht werde ich es nur tun, solange er wie mein Vater aussieht oder annähernd wie mein Vater. Werde ich, wenn er die Form von Asche angenommen hat, auf die Asche zeigen und sagen, das ist mein Vater? Oder werde ich sagen, das war mein Vater? Oder aber, die Asche da, das war mein Vater? Oder diese Asche da ist das, was einmal mein Vater war? Also, an diesem Ausschnitt, glaube ich, kann man schon ganz gut sehen, was sie da tut. Ne? Wir haben ja alle so eingeschliffene Formen und wir würden sehr schnell auch für so ein existenzielles Thema wie den Tod eine ganz simple, normale grammatikalische Form finden. Ja. Aber sie, indem sie einen ganz klassischen Satz im Grunde von vorne und von hinten irgendwie und von der Seite auch noch beleuchtet und ihn dreht und wendet, kriegt das plötzlich sowas wie eine Tiefenbohrung. Ne? Also sie geht gar nicht in die Breite. Man könnte jetzt auch darüber schreiben, wie ist der Vater beerdigt worden? Was waren für Familienmitglieder und so weiter anwesend? Aber das ist nicht das, was sie interessiert. Ne? Und das Besondere daran oder der Reiz an diesen Geschichten ist, dass natürlich unter dieser ganz rationalen Oberfläche eine große Emotionalität liegt, die auch bewältigt werden soll durch die Rationalität. Also eigentlich ist so dieser quasi wissenschaftliche Anspruch, diese Texte zu schreiben oder dieser wissenschaftliche Gestus, mit denen die erstmal daherkommen, nichts weiter als auch ein Kaschieren eines großen Schmerzes. Das ist sowas wie eine Bewältigungsstrategie, für mich jedenfalls. Also ganz viele Texte haben ja als Inhalt eben so ganz ja banale oder auch manchmal drastische Inhalte, die eigentlich hoch emotional sind, also Tod oder Geburt oder die Liebe oder jemand verlässt mich. Und die werden dann aber durch diesen rationalen Gestus so ein bisschen bewältigt oder eingedämmt. So.
Das andere, was ich bemerkenswert finde, es gibt viele dieser existenziellen Themen und immer wieder bricht so eine Art ganz stiller Humor dadurch. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Und es gibt eine andere Geschichte, die ist sozusagen das Gegenstück zu der, die Sie vorgelesen haben, und zwar, was man vom Baby erfahren kann. Und vom Baby kann man unter anderem erfahren, dass jedem Lachen eine Überraschung vorausgeht, so heißt es in dem Text. Und die Formen, die Lydia Davis findet, um ihre Geschichten zu erzählen, die sind eben auch immer wieder überraschend.
Genau. Das Überraschende an dieser Babygeschichte, nennen wir es jetzt mal, ist, dass sie im Grunde ganz kleine Unterkapitel schafft. Also sie beschreibt jetzt nicht den Tag, den sie mit einem Baby verbringt, sondern sie versucht das in kleine Listen zu übersetzen und in kleine Unterkapitel, wie man eigentlich die Wahrnehmung, die einen Tag täglich, wenn man mit einem Baby zusammen ist, begleiten, wie man die nochmal in kleinen Einzelschächtelchen sozusagen verpacken kann. Und sie hat dann so Überschriften, da heißt es dann Verzicht. Seine Wahrnehmung, die Schwierigkeit eines Schattens, Priorität oder du wirst nicht wissen, was los ist. Also solche Sachen, das kommt natürlich vom Strukturalismus, das muss man auch mal sagen, ne? So ja. Hochwissenschaftlich, wie sie es anhört, aber da ist sie natürlich Romanistin durch und durch. Und der Strukturalismus hat nichts weiter als versucht, die Realität durch Listen irgendwie zu beschreiben. Ja. Und nicht durch Meinung und nicht spekulativ und nicht ideologisch, sondern eigentlich ganz klar am Gegenstand zu bleiben und zu gucken, was sagt mir der Gegenstand? Und das macht sie eigentlich auch.
Ja, sie hat den Strukturalismus an der Quelle aufgesaugt, kann man sagen. Sie war in den 70er Jahren in Paris und zu der Zeit war sie mit Paul Auster verheiratet. Mhm. Und das zeigt doch eigentlich, wie aus diesen strukturalistischen Ideen, die sehr abstrakt sind, so eine ganz lebendige, lebensnahe Literatur werden kann.
Genau, sie nimmt sich quasi die Form davon, ja.
Lydia Davis, Formen der Verstörung, übersetzt von Klaus Hoffer, ist erschienen im Literaturverlag Droschel, 273 Seiten, kosten 22 €. Und vielleicht haben Sie Glück, Sie kaufen sich das Buch und geraten in einen Blizzard wie Julia Schoch. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Gerne.
So, wir wollten jetzt eigentlich etwas spielen, aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich mache das einfach mal per Mund vor. Du, ausgesetzt, das verlorene, ausgesetzte Buch. Jetzt du.
Jede Woche tauchen auf dubiose Art und Weise Bücher im Berliner Stadtleben auf und machen das Stadtleben für eine Sekunde lang noch mondäner, wenn sie da mit ihren orangen Aufklebern zwischen den Jahrgang-Champagner-Flaschen im wohlsortierten Weinhandel liegen, in den fast goldfarbenen Gefährten der BVG oder an den Rezeptionen Berliner Luxushotels. Jetzt du.
Okay, ich liefere mal ganz kurz.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Okay, der Roman, den wir ausgesetzt haben, ist zum einen die Geschichte einer verlorenen Liebe, spielt in den 1920er Jahren in New York. Jay Gatsby, der große Gatsby, ist mittels undurchsichtiger Geschäfte zum Millionär geworden. Er veranstaltet pompöse Partys für die New Yorker Gesellschaft, aber er ist einsam. Er trauert um die Liebe seines Lebens, Daisy. Sie hat einen anderen Mann geheiratet, der heißt Tom, und als Gatsby im Ersten Weltkrieg in Frankreich kämpfte, also als er weg war, hat sie sich verheiratet. Dieses Buch haben wir ausgesetzt und wir wissen, dass ihn jemand gefunden hat. Und ich bin ja fast vom Apfelbaum gefallen. Als Thomas reinkam und behauptete, wir schalten gleich live zur Waldbühne zum Neil Young-Konzert. Und es stimmt. Hallo, wer ist in deiner Leitung?
Ja, schönen guten Tag, hier ist der Andreas.
Andreas, Sie sind doch bestimmt irgendwo an der Pommesbude in Berlin-Wedding, wo ich wohne, und nicht in der Waldbühne, oder doch?
Sie werden es nicht glauben, ich stehe am Radio 1, stand in der Waldbühne bei Neil Young. Ja?
Ja, weil da der Empfang am besten ist.
Natürlich.
Ne?
Aber sicher.
Wo haben Sie das Buch gefunden?
Ja, in der S-Bahn Richtung Ahrensfelde. Ich komme gerade rein und setze mich am Ostbahnhof in die S-Bahn. Und da steckte es in einer Ritze und ich habe mich gefreut.
Also gar keine Hemmung gehabt, kurz befummeln und einsacken, das gab, machte Ihnen gar keine Probleme.
Mein Gott, ein herrenloses Buch muss doch ein Heim haben.
Ja,
allerdings. Ach, ja. Lydia hat es ja gerade gesagt, es ist der Roman einer verlorenen Liebe. Andreas, mögen Sie Liebe als Thema in Büchern?
Also ich muss zugeben, sonst eher nicht, aber in dem Rahmen und von F. Scott Fitzgerald war es doch eine Offenbarung. Gerade in der neuen Übersetzung.
Das Buch ist ja gerade verfilmt worden zum 5. Mal überhaupt in den 70er Jahren mit Robert Redford. Diese Verfilmung ist sehr berühmt. Es gibt also eine große Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn man dieses Buch in der S-Bahn findet, man die Geschichte schon kennt. Mögen Sie das, ein Buch zu lesen, wenn Sie wissen, wie es ausgeht?
Na gut, ich habe jetzt die Verfilmung mit Robert Redford gesehen, was ja doch schon eine Weile her ist, weil ich auch nicht mehr so der Jüngste bin. Mhm. Und da war es doch wieder neu für mich. Gut, man kennt natürlich den groben Rahmen, aber jetzt im Detail nicht. Und es war sehr, sehr interessant, das Buch zu lesen.
Lassen wir uns doch mal aus gegebenen Anlass das Thema wechseln. Ist, okay. Ist Neil Young eigentlich ein großer Literat für Sie?
Er hat wohl was geschrieben, aber ich muss zugeben, das kenne ich nicht.
Und die
aber
Texte?
Für mich ist er einfach ein großer Texter und ein großartiger Sänger mit seiner tiefen, melancholischen Stimme. Passt er ja auch jetzt zum Wetter.
Mhm. Also ich kann ein Lied, The Needle and the Damage, an das kann ich auswendig, beim Rest muss ich passen. Sind Sie ein Mitsinger und Mitsprecher? Bewegen sich Ihre Lippen während des Konzerts?
So textsicher bin ich bei Neil Young nicht, aber den Text, also den Rhythmus mit Summen und dann auch ein bisschen mitgehen, das mache ich gerne, sicher.
Okay, und jetzt noch eine Analysefrage, einfach für die Statistik. Was lesen Sie denn gerade?
Ich bin großer Fan von John Irwin und lese gerade im Moment auch noch sein letztes Werk. Aber ich gebe
in einer anderen Person, eine andere, nee, wie war, jetzt verdrehe ich es wieder. In einer Person.
Genau. Genau, aber ich muss zugeben, da muss ich mich ein bisschen durchquälen, wie bei seinem letzten Roman. Also die Vorgängerromane haben mir doch eher gelegen. Aber trotzdem bleibt der Hübsch ein großer Fan von John Irwin.
Mhm. Vielleicht könnten wir Ihnen quasi Alternativen liefern als Balsam, wenn Sie den John Irving dann geschafft haben und glücklich sind. Oder um es noch zu dramatisieren, wir schicken Ihnen außerdem noch ein Buchpaket zu. Mit dabei unser Favorit der Woche, der Pistolero von Clester Cavalcanti. Sie haben, weil Sie auf dem Konzert sind, sicher nicht mitbekommen, um wen es da geht. Es geht um einen Serienmörder, hat über 400 Menschen umgebracht und erzählt, warum.
Interessant, finde ich gut. Man kann immer weiterlernen.
Okay. Außerdem haben wir eine Geschichte dabei. Eine junge Frau bringt ein Familienleben im Urlaubsort durcheinander. Es schwimmt nackig in deren Pool. Heimschwimmen von Deborah Levy könnten Sie dann auch bekommen. Klingt das gut?
Okay. Er spricht nicht im Konjunktiv. Das bekommt Andreas Sachtleben nämlich tatsächlich alles. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, die von Andreas Sachtleben gepriesene Neuübersetzung vom großen Gatsby lesen wollen, das Buch ist erschienen bei DTV. Übersetzt hat es Lutz W. Wolf, 256 Seiten, kosten 19,90 €. Und Andreas, wir drücken Ihnen die Daumen, dass es ein wunderbares Konzert wird. Fürs Wetter können wir nicht garantieren, aber Neil Young ist ja Garantie für einen tollen Abend.
Allerdings. Ich freue mich sehr und es geht ja bald los.
Danke für Ihren Anruf. Bis
Danke.
Bald.
Tschüss.
Danke auch. Wiederhören.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Wir haben Ausgehtipps.
Haben wir?
Literarische Ausgehtipps. Und ich habe tatsächlich, ich hatte schon mal Ausgang, um einen Ausgehtipp zu begehen quasi. Also zu testen. Also um zu gucken, ob dieser Ausgehtipp ausgehenswert ist.
Bei uns hat man früher gesagt, Leute, holt die Kinder rein. Lydia hat den Ausgehschein. Zum 15. Mal wird die Oranienstraße in Kreuzberg zum literarischen Hotspot Berlins. Am kommenden Sonnabend, dem 8. Juni nämlich, wird ohne Pause gelesen in Kneipen, Bars, Buchhandlungen, Büchereien und Open Air auf einer Bühne am Heinrichplatz.
Thomas Kapielski, Thorsten Schulz, Abbas Kida und viele andere mehr sind dabei, für Erwachsene und Kinder herangeholt von einem engagierten Veranstalterteam für die 15. lange Buchnacht in der Oranienstraße. Einer von diesen Veranstaltern oder Mitveranstaltern ist Erik Steffen, der seit 26 Jahren in Berlin lebt und der dessen Herz furchtbar doll für die Oranienstraße pocht, kennt sie wohl so gut wie kaum ein anderer. Und ich hatte das Vergnügen, in der vergangenen Woche an einem Morgen sehr, sehr früh mit ihm durch Kreuzberg zu ziehen, durch die Oranienstraße und die anliegenden Straßen. Er grüßte ständig und jeden, das war ganz seltsam und tat auch irgendwie gut. Los ging's mit unserer kleinen Tour bei zwei Kaffee in der Taqueria Florian, auch ein Austragungsort, also dort auch gelesen. Und für mich kam es dann, ich gebe es zu, das werden Sie gleich hören, dann auch gleich zur zugezogenen Peinlichkeit des Morgens.
Erik, seit wann schlägt dein Herz für die lange Buchnacht in der Oranienburger Straße? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, in der Oranienstraße in Kreuzberg.
Oranienstraße, ach verdammt.
Ein klassischer Fehler.
Nein.
Macht aber nichts. Tatsächlich heißt die Oranienburger ja auch Oranienstraße im Sprachgebrauch des Ostens. Ja, wir sind hier in Kreuzberg und mein Herz schlägt eigentlich von der ersten Sekunde an für die Buchnacht. Also von 1997 an, da war das noch alles ganz überschaubar. Das Programm passte auf einen DIN A4-Blatt und es waren eigentlich nur Buchhandlungen beteiligt. Die Bücherei meine ich damals auch schon und das waren dann so 10, 12 Veranstaltungen am Abend und man hatte mit etwas Glück, konnte man von allem etwas mitnehmen. Das ist heute etwas anders geworden.
So, wo sind wir jetzt? Wir sind am Heinrichplatz.
Mhm. Ja, wir gehen jetzt einmal um den Heinrichplatz rum. Hier sind verschiedene Veranstaltungsorte der langen Buchnacht. Und wir bewegen uns jetzt auf die Ecke Mariannenstraße zu. Da steht die große Bühne dann. Hoffentlich bei besserem Wetter als heute.
Okay. Das ist ja schon ganz schön belebt so. Also jetzt so. Also obwohl alle Kneipen noch zu haben.
Ja, wir stehen nämlich genau jetzt vor einer der vielen geschlossenen Kneipe. Das hier ist die Literaturraststätte zum Goldenen Hahn. Wobei Literaturraststätte ein etwas irreführender Begriff ist, seit 2004 durch meine Mitarbeit hier mit eingebunden. Früher eine reine Tageskneipe gewesen für den Kiez, so quasi wie ein verlängertes Wohnzimmer. Und mittlerweile halt auch mit immer wieder hochkarätigen Programmen. Hier lesen Punks, Außenseiter, eher so die Randgruppenproblematik und vor allem sehr viele Leute aus der Lesebühnenszene. Und hier gibt es auch im Gegensatz zu den vielen anderen Veranstaltungen auch regelmäßig Lesungen, nämlich etwa einmal im Monat.
Was verbindet dich mit der Straße? Ist das so eine Art, ich bin hier hängen geblieben, ich komme eh nicht mehr weg? Oder hast du die richtig gern? Also verbindet euch eine Liebe oder eher eine Art Hass?
Ja, das ist eine sehr ambivalente Sache. Wir haben hier gerade die Sirenen im Hintergrund. Ich habe hier im Vorderhaus gewohnt und wohne auch gar nicht mehr hier. Ich wohne jetzt in Friedrichshain. Eine Hassliebe. Mieten sind hier natürlich sprunghaft auf einmal angestiegen. Die Straße ist zur Flaniermeile geworden. Und manche sagen halt hier sowas wie, Ballermann. Und das ist natürlich sehr lebensqualitätsmäßig abträglich, muss man schon sagen. Ich bin eigentlich eher noch so Fan der Oranienstraße in den 80er, 90er Jahren, wo es hier einige Orte gab, aber so im Ganzen alles viel entspannter war. Nur das ist vorbei.
Okay, wo gehen wir jetzt hin?
Wir machen jetzt eine Runde, gehen die Oranienstraße Richtung Oranienplatz, streifen das SO36, einen unserer zentralen Veranstaltungsorte, auch einen der größten mit seinen 400 Plätzen. Und das ist für uns immer ganz wichtig, dass wir auch Orte haben, wo richtig Leute dann auch mal gebündelt sind. Viele andere Orte sind einfach sehr klein und dann gibt es kein Durchkommen mehr.
Wir sind jetzt in der Oranienburger Straße. Hier ist richtig was los, ne? Also hier gibt es im Prinzip kein Haus, in dem nicht unten irgendwas drin ist, was man betreten kann. Kaffee, Laden, irgendwie so. War das schon immer so? Nee, doofe Frage.
Eigentlich eine ganz schlaue Frage, weil man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das früher hier war. Sehr viel Leerstand. Sehr viel Gewerbe und Gewerke der türkischen Community, fast alles verschwunden, muss man sagen halt. Und das ist jetzt eine richtige Gastromeile geworden. Aber es gibt noch Traditionsbetriebe und die Buchläden gehören in jedem Fall dazu.
Modern Graphics, hier sind wir beim Comicladen,
genau.
In den du mich kurz entführen willst, weil hier jemand arbeitet, der noch mehr weiß als du.
Ja, hier sitzt der Michael Wiesler, der hat die Buchnacht quasi mitorganisiert von der ersten Sekunde an und mit dem wollten wir uns jetzt mal kurz unterhalten.
Gut, schön.
Hallo,
ich bin Lydia.
Michael.
Tag. Michael, wollen wir kurz reingehen wegen der Lautstärke und so? Michael, du hast einen Comicladen in der Oranienstraße. Seit wann?
Seit 21 Jahren.
Das heißt, du kennst die Buchnacht schon seit 15 Jahren. Das ist jetzt das 15. Mal.
15. Mal, aber 16 Jahre.
Ja, genau.
Einmal hatten wir ausgesetzt. Ja, ich bin Gründungsmitglied sozusagen.
Und wie fühlt sich das an? Wehmütig? Also was ist daraus geworden? Oder mit geschwollener Brust und Stolz, guck mal, was wir hinbekommen haben nach so vielen Jahren.
Na, ein bisschen stolz können wir schon sein, glaube ich, weil es wirklich eine schöne Veranstaltung ist. Aber wir haben uns ja auch immer dagegen gewehrt, das noch größer zu machen und unnötig zu vergrößern, sondern es ist ja normal gewachsen oder wir haben das Notwendige an Wachstum zugelassen. So ist das ja eher. Von dem her sind wir eigentlich zufrieden, so wie sich das entwickelt hat.
Was gibt es denn so für Anekdoten? Ich meine, so eine Buchnacht, das gleicht doch bestimmt keine der vom Vorjahr.
Na, das ist ja eine schöne dezentrale Veranstaltung. Und weil wir ja selbst unsere eigenen Veranstaltungen machen, muss ich ja zugeben, habe ich kaum jemals irgendwas anderes mitbekommen als meine eigenen Sachen hier. Und natürlich waren da Highlights dabei, wie wir halb die Straße sperren mussten und Polizeiautos noch, die bewacht haben, da noch anschieben mussten.
Wie Straße gesperrt, weil so viel Publikum da war?
Ja, genau. Wir projizieren immer gerne ins Fenster und machen Lesungen. So mit Projektion ins Fenster kann man von draußen auch beobachten. Eine Box vor die Tür, dann können die Leute draußen auch zuhören. Und da gab es schon das eine oder andere Mal, dass da ein großer Auflauf war und Polizei dann räumen wollte, aber dann eingesehen hat, dass es keinen Sinn macht und dann lieber bewacht hat und dann auch die eigene Wanne nicht mehr anbekommen hat. Und die musste dann noch unter Johlen von vielen, vielen Menschen am Esso vorbei angeschoben werden. Das war schon sehr nett.
Wie würdest du das Publikum beschreiben, was diese Buchnacht anzieht? Erkennst du da was oder sagst du?
Ja, das ist wirklich eine tolle Mischung. Das ist wirklich eins der schönsten und faszinierendsten Sachen an der Buchnacht tatsächlich, dass es einerseits natürlich die Kreuzberger sind, einerseits unser Publikum und die Leute, die man kennt, aber hat auch ganz viele andere, ja, und überhaupt nicht so ein typischer Freitagabend hier auf der Straße, den man ja auch kennt, oder ein Samstagabend mit Saufpublikum, sage ich jetzt auch mal, sondern wirklich ganz entspannt, ganz friedlich, ganz interessiert wir machen ja auch viel Veranstaltungen in den Läden und bewachen das jetzt auch nicht großartig, ja, und da ist noch nie was weggekommen und nie was passiert und immer alles friedlich und toll.
Dann vielen Dank. Na klar. Wir sehen uns am 8. Tschüss.
Ja, genau.
Wir gehen jetzt in die Dresdner Straße.
Ja, wir gehen jetzt in die Dresdner Straße, quasi am Bezirksmuseum vorbei, auch einem ganz wichtigen Ort, und schlagen uns dann durch einen Schleichweg, hätte ich fast gesagt, am NKZ vorbei in die Dresdner Straße. Und das ist ganz spannend, weil sich da auch nochmal eine Ballung von Veranstaltungsorten auftut und auch die Dresdner Straße ihr Gesicht in den letzten Jahren im Positiven sehr verändert hat.
Das gefällt mir hier, finde ich ganz nett.
Ja, das sieht auch alles fast mediterran nett aus. Früher war das hier wirklich eine total tote Sackgasse. Hat sich in den letzten 2-3 Jahren sehr zum Vorteil verändert. Da drüben haben wir jetzt eine ganz neue Location, Pablos Whisky Club. Die machen ein ganz tolles Programm mit der ehemaligen DDR-Off-Szene aus den 70er, 80er Jahren. Ja, ich glaube, jetzt hat sich hier einfach so doch sehr stark auch verändern können. Hier an der Dresdner Straße sitzt auch seit vielen Jahren schon das Quartiersmanagement, was sich sehr darum bemüht hat, halt einzelne Straßenzüge oder einzelne Quartiere halt zu verbessern in der Infrastruktur und etc. Und hier hat sich dann sehr viel Gewerbe und Gastronomie ansiedeln können, ist auch gefördert worden und hat daher auch der Straße ein etwas anderes, besseres Gesicht gegeben.
Du hast jetzt noch 6 Tage, um dich auszuruhen und Schlaf vorzuholen, und dann geht's los.
Fast wäre es richtig, wenn nicht noch jeden Tag irgendwas Neues passieren würde. Natürlich kommt es immer wieder zu organisatorischen Schwierigkeiten, wenn Lesungen sehr kurzfristig abgesagt werden und wir dann dafür auch versuchen, Ersatz zu beschaffen und so weiter. Ich hoffe, es geht alles gut und alle bleiben gesund, sodass das Gro stattfinden kann, und hoffentlich regnet es nicht, damit unsere Bühne nicht im Wasser versinkt.
Es wird nicht regnen, die Sonne wird scheinen und alles wird klappen. Das wird schön. Tschüss.
Tschüss.
Erik Steffen hat mich begleitet, oder ich habe ihn begleitet, beim kleinen Spaziergang durch Kreuzberg-Oranienstraße, nicht Oranienburger. Ich habe es begriffen, ich werde mich hauen und peitschen, mehrmals Oranienstraße in Kreuzberg und auch die umliegenden Straßen, Dresdner Straße, Heinrichplatz, findet ganz viel statt. Und zwar am kommenden Sonnabend, den 8. Juni, ab 14 Uhr geht's los, das Kinderprogramm bis tief in die Nacht, findet die 15. lange Buchnacht in der Oranienstraße statt. Und das komplette Programm finden Sie im Internet auf www.lange-buchnacht.de. Das klingt lohnenswert.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Jede Woche fragen wir die Qualitätsbuchhändler in Berlin und Brandenburg nach ihren Favoriten und den Büchern, die am häufigsten über den Tisch gegangen sind. Und so entsteht sie, die Radio 1 Bücherliste. Die führt am 3.6.2013 an. Kevin Powers, Die Sonne war der ganze Himmel. Es gibt 2 Neueinsteiger, Die Irrenfahrten des Gabriel de la Cruz von Jordi Punti, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und Diese Dinge geschehen nicht einfach so, unser Favorit vor 4 Wochen, von Taye Selassie. Am Morgigen Montag um 16.40 Uhr stellt Gabriele Seebode von Auerbachs Buchhandlung in Berlin-Steglitz den Neueinsteiger von Jordi Punti vor.
Ja, und am Mittwoch können Sie eine Reise nach Island machen. Also am 5. Juni um 19.30 Uhr. Literatur am Fenster findet wieder statt. Diesmal in einer Sonderausgabe. Es geht nach Island. Zu Gast ist der wundervolle Schriftsteller Christoph Magnusson, der die Gebrauchsanweisung Island geschrieben hat und ziemlich viel über dieses zauberhafte Land weiß und Ihnen erzählen wird. An dieser Stelle kann ich Ihnen schon sagen, es gibt keine Elfen. Oh. Na, jedenfalls gehen Sie dorthin. Der Eintritt kostet 8 oder ermäßigt 6 Euro. Am 5. Juni um 19.30 Uhr geht's los im Kulturhaus Karlshorst. Das ist dann in der Treskow-Allee 112 und Karlshorst heißt auch die S-Bahn-Straße, Haltestelle.
Was heißt, es gibt keine Elfen? Ich habe immer gedacht, du seist eine.
Nein, hör auf. Deswegen verspreche ich mich.
Ach so.
Deswegen verspreche ich mich.
Elfen versprechen
Sie? Nee, weil du
ich
mir...
Ich dachte, Elfen helfen.
Ja, ich mache jetzt mir mal, also bitte, Termin Nummer 3.
Der Begriff Dandy kam Mitte des 18. Jahrhunderts auf und bezeichnete laut den Wörterbüchern der Zeit junge Leute, die in auffälliger Kleidung Kirche oder Jahrmarkt besuchen. Zu der auffälligen Kleidung legten sich die Dandys im Laufe der Zeit noch exzentrische Gedanken zu. Am kommenden Donnerstag gibt es einen Dandy-esken Abend in der Autorenbuchhandlung. Dann lesen der Schauspieler Wilfried Hochholdinger, einer der markantesten deutschen Schauspieler, unter anderem mitgespielt in Inglourious Basterds, und Vera Gottliebe Gräfin Lehndorf, die in den 1960er Jahren als Fotomodell Veruschka weltberühmt wurden, autobiografische und literarische Texte. Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, gestatten Dandy in der Autorenbuchhandlung am S-Bahnhof Savignyplatz, Else Uribogen. In Berlin.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Thomas, wenn ich eine Elfe bin, bist du dann ein Troll? Das waren die Literaturagenten bei Radio 1 mit Thomas Böhm und Lydia Herms in dieser Woche. Wir lesen weiter und am kommenden Sonntag begrüßen Sie dann unsere Kollegen Gesa Ufer und Frank Mayer zur gleichen Zeit, nur eben eine Woche später, 18 Uhr.
Und am Ende ein kleiner Service, Schluss mit Schluss für all diejenigen von Ihnen, die nicht die Zeit und die Muße haben, den neuen Roman von Dan Brown zu lesen. Eine kleine Lesung des Schlusses. Während das Flugzeug nach Westen glitt, dachte Langdon an die beiden mutigen Frauen, die nun in Genf saßen und sich der Zukunft stellten und den Komplexitäten einer veränderten Welt. Draußen vor dem Fenster erschien eine Wolkenbank am Horizont und schob sich langsam über den Himmel, bis sie den Mond erreichte und seine strahlende Helligkeit verlosch. Langdon lehnte sich in seinem Sitz zurück. Zeit zum Schlafen. Als er das Leselicht über sich ausschaltete, blickte er ein letztes Mal durchs Fenster. Machen Sie es nicht wie die Figur von Dan Brown. Schalten Sie jetzt Ihr Leselicht ein.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.